HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch mit Justus Bender. Gastgeber der heutigen Sendung ist Marius Galla. Justus Bender ist Journalist bei der FAZ und zwar im Bereich Politik, Innenpolitik. Sein Spezialgebiet die AfD, 2013 gegründet als Reaktion auf europäische Krisen, auf diverse Rettungsschirme und den Verdacht, dass deutsches Steuergeld irgendwo im Ausland versenkt wird. Doch bevor wir uns auf diese politische Gruppierung stürzen, würde ich doch erst gerne wissen, wie ein Journalist zu dieser Partei kommt und ein wenig über ihren Lebensweg reden. Sie sind bei der FAZ, waren vorher bei der Zeit, haben vermutlich in den Nullerjahren irgendwann studiert, als es die Partei noch gar nicht gegeben hat. Waren auch bei dem Boston Globe, eines der liberalen Flaggschiffe in den Vereinigten Staaten, was die Presse angeht. Und da würde ich erst erfahren wollen, wenn Sie deutsche und amerikanische Zeitungen vergleichen, was sind so die großen Unterschiede? Was ist Ihnen da aufgefallen?
Das war sehr interessant, als ich 2 Monate beim Boston Globe war, weil ich vor allem die Ähnlichkeiten kennengelernt habe, was mich überrascht hat, weil ich war völlig unbedarft, wusste nicht, was mich erwartet. Aber tatsächlich, wenn man als professioneller Journalist dann in die USA geht und dort auch arbeitet, merkt man, die sind genauso, die ticken genauso, die schreiben in einer anderen Sprache, haben natürlich auch andere Formen, ein bisschen andere Traditionen, aber es ist genau das gleiche Handwerk, das dort ausgeübt wird. Und das fand ich sehr, sehr beruhigend, weil es sozusagen dadurch man sieht, dass es universelle Werte sind, die da gelebt werden im Journalismus.
Gibt es irgendwelche Unterschiede, die Ihnen aufgefallen sind? Ich stelle mir immer vor, Amerika ist sehr viel internationaler, sehr viel globaler orientiert aufgrund auch der Tradition oder der Geschichte.
Ja, also ein Unterschied ist, dass dort wahnsinnig viel Wert gelegt wird auf die Ausgewogenheit von Nachrichten. Also die amerikanischen Journalisten stehen, glaube ich, schon sehr viel länger als die deutschen Journalisten unter einem gewissen Verdacht, in irgendeiner Form das Publikum manipulieren zu wollen durch eine Auswahl von Nachrichten oder durch das Nicht-Nennen von anderen Stimmen, die möglicherweise etwas gesagt haben. Und das merkt man sehr stark, dass sie sich wahnsinnig zurücknehmen und auf keinen Fall in den Verdacht kommen wollen, kommentierende Elemente in ihren Berichten zu haben. Das ist in Deutschland genauso. Also in deutschen Zeitungen kann man auch keinen kommentierenden Inhalt in einen Bericht hineinschreiben. Aber dort ist die Nervosität ein bisschen größer. Und das fand ich interessant.
Wäre da nicht Außenpolitik auch interessant gewesen? Weil jetzt haben Sie dann die Innenpolitik gerade genommen und dann auch noch die Partei als Schwerpunkt sich herausgenommen, die am stärksten nationalstaatlich orientiert ist. Also der Anfang wäre ja dann global gewesen.
Ja, ich finde es interessanter, Innenpolitik zu machen, weil man sozusagen nicht in ein Flugzeug steigen muss und in ein entferntes afrikanisches oder asiatisches Land fliegen muss, wo man dann erstmal sich orientieren muss, sondern man kann nach Mainz fahren und zu einem Ortsverein einer Partei und kann sich sofort zurechtfinden und kann sehr viel tiefer einsteigen, habe ich das Gefühl, weil man das Land natürlich kennt, Deutschland kennt und kann also einfach viel tiefer gehen in der Innenpolitik.
Wann sind Sie denn auf die AfD gestoßen? Ich denke, das war anfangs mal eine Routineveranstaltung. Es gibt viele politische Splittergruppen, die hier und dort mal auftauchen, mal ein bisschen die Gesellschaft oder ein paar Bürger erschrecken und dann wieder verschwinden. Ich nehme an, anfangs war das ein Routinetermin und Sie wussten gar nicht, dass da oder hatten keine Ahnung davon, dass da irgendwann so eine große Partei entstehen könnte.
Ja, wir haben sogar am Anfang das gar nicht so ernst genommen. Also ich zumindest habe das gar nicht so ernst genommen. Dann habe ich mir gedacht, da ist jetzt eine kleine Partei gegründet worden, kann man ja mal gucken. Und dann war es so, dass ich zuständig war für den Bereich Rechtsextremismus. Und ich habe mich mit der NPD beschäftigt, war auf NPD-Parteitagen, habe Berichte geschrieben über die Frage, ob die Partei verfassungswidrig ist und so weiter. Und dann kamen in der AfD die ersten Stimmen auf, die in irgendeiner Weise nicht rechtsextrem waren, aber irgendwie rechtsradikal, rechtspopulistisch klangen. Und dadurch war ich dann derjenige, der sich da mal drum kümmern sollte, der sich das mal anschauen sollte und recherchieren sollte, was ist da dran, was ist das eigentlich für eine Partei, in welche Richtung geht die?
2013 wurde die AfD offiziell gegründet und ich nehme mal die ersten Versammlungen oder die ersten Gruppierungen, die haben Sie wahrscheinlich dann etwas vorher getroffen, 2012 etwa.
Also die Gründung wurde 2013 angekündigt und dann, glaube ich, auch gegen Ende des Jahres formal durchgeführt. Und erst ab 2014 fing es so richtig an, auch mit den Landesparteitagen und Gründungsparteitagen in Hessen zum Beispiel. Dort war ich dann immer und es war ganz interessant jetzt im Rückblick. Ich war oft der einzige Journalist im Raum. Also ich saß da ganz alleine und da waren keine Übertragungswagen. Es gab Stullen und Brötchen und ein bisschen Tee. Und viele AfD-Mitglieder hatten Kuchen gebacken. Backen, haben den mitgebracht, da durfte ich dann auch ein Stück Kuchen essen.
Also die wussten und alle, das ist der einzige Journalist, genau, der wahrscheinlich über uns berichten wird und der sitzt da und um den kümmern wir uns jetzt ein bisschen.
Ja, genau. Also na, es war gar nicht, also so freundlich war es jetzt auch nicht. Ich durfte mal den Kuchen probieren, aber ich war zumindest der Einzige und es war so ein bisschen kleiner alles und dieser Hype hatte noch nicht angefangen und deswegen ist es im Rückblick sehr interessant, so diese ganze Geschichte mal miterlebt zu haben. Von der Gründung einer Partei bis jetzt zu diesem enormen Hype, wo eigentlich ganz Deutschland momentan über nichts anderes redet als über die AfD.
Wie waren denn diese ersten Versammlungen? Ich stelle mir vor, die Gründung einer Partei, das ist vielleicht gar nichts anderes wie die Gründung eines Vereins. Da muss man sich fragen, wer kümmert sich um die Finanzen? Wen könnte man ansprechen? Wie sind die nächsten Schritte? Wie sind eigentlich die Statuten? Welchen Verpflichtungen müssen wir nachkommen? Ungefähr so?
Ja, also die kannten sich ja untereinander alle nicht. Das ist ja ganz kompliziert. Also man muss dann einladen zu einem Parteitag und dann gibt es so Detailfragen. Lädt man jetzt per E-Mail ein oder per Brief? Und was passiert, wenn die E-Mail vor dem Brief verschickt wird? Also wo man immer denken würde, das ist ja völlig irrelevant. Aber über so Detailfragen sind am Anfang tatsächlich Parteitage zerbrochen, weil man irgendeinen Fehler gemacht hat. Und dann wurde panisch gesucht. Ist jemand hier im Saal, der Jurist ist, der sich damit auskennt? Dann hat sich irgendeiner gemeldet, ist nach vorne gegangen, da wurde die Sitzung unterbrochen. Es war so ein gewisses Chaos und es wurden auch dann Funktionäre gewählt, aber eben solche, die niemand kannte. Also es war, viele sagen, es war eine Form des Blindwählens, weil man es stellte sich jemand vor, der sagte, ich habe seit 20 Jahren ein mittelständisches Unternehmen geführt, ich fühle mich in der Lage, hier den Landesvorsitz zu machen. Und die Leute sagten, ja, das klingt doch toll, dann wählen wir den halt mal. Aber ob der jetzt irgendwie am nächsten Tag dann etwas Islamfeindliches sagt oder etwas ganz Komisches, das wussten die vorher nicht. Und so sind dann diese Querelen passiert und dieses Chaos am Anfang. Ja.
Wie haben die sich denn anfangs organisiert? In ihrem Buch, Was will die AfD, eine Partei verändert Deutschland, schreiben sie auch, dass die AfD eine Internetpartei ist. War sie das in ihren Anfängen auch schon? Also war das wichtig? Waren die neuen Medien wichtig für die Organisation?
Absolut. Also ich glaube, ohne das Internet hätte sich die AfD nie gegründet, weil der Eurokritiker in Frankfurt-Sachsenhausen kennt ja nicht den Eurokritiker in Wiesbaden oder woanders. Und ohne das Internet, ohne Facebook-Foren und am Anfang gab es auch ein parteiinternes Forum, hätten die sich niemals getroffen. Also hätten die niemals gemerkt, es gibt andere, die wie ich denken. Das Spannende war nur, dass dadurch, also dass die Partei sich über das Internet gefunden hat, hat sie letztlich aber auch Probleme bekommen, weil im Internet ist es nun mal Usus aus psychologischen Gründen, dass die Leute sehr stark hinlangen rhetorisch. Also wenn sie sich aufregen, gibt es einen Shitstorm und dann wird beleidigt und gepöbelt und darüber haben sich viele Funktionäre völlig verkracht dann, weil das Internet als Kommunikationsform besonders diese emotionalen Ausfälle begünstigt hat und das hat dann für Querelen gesorgt.
In dem Buch von Justus Bender, Was will die AfD, ist auch zu lesen, dass die Partei anfangs eine Professorenpartei gewesen ist. Also waren das tatsächlich dann die, die sich mit diesem Formal ja auskannten, die dann den Ton angegeben haben?
Also ich glaube, es waren vor allem die Gebildeten, die bessere Chancen hatten, in hohe Positionen gewählt zu werden, eben weil niemand den anderen kannte und die Funktionäre bei ihrer Vorstellung oft nur 5 Minuten hatten, mal kurz zu sagen, wer sie eigentlich sind, bevor sie dann gewählt wurden. Und wenn dann jemand sagte, mein Name ist Professor Dr. Schneider, ich lehre Volkswirtschaftslehre an der Universität sowieso und finde den Euro ganz schrecklich, dann hatte er eine enorme Autorität sofort und deshalb hat man dann in der Parteiführung, also vielleicht gar nicht so sehr in der breiten Masse, aber in der Parteiführung hatte man auf einmal sehr viele Professoren und auch falsche Professoren, was dann gerade in Hessen ganz lustig war. Da wurde dann einer gewählt in den Landesvorstand und es stellte sich heraus, er hatte sich den Professoren und den Doktortitel offenbar auf anderem Wege besorgt, als das gemeinhin üblich ist, nämlich irgendwo in Osteuropa und seine eigene angebliche Doktormutter kannte ihn gar nicht, was dann rauskam. Also es wurden die akademischen Titel begünstigt, aber dahinter stand dann nicht immer wirklich das, was man dachte.
Wie hat sich das denn verändert? Also die Professoren geben ja jetzt nicht mehr den Ton an. Was für eine Umstrukturierung war das?
Ja, das hat man irgendwann gemerkt. Das war sehr interessant, weil dann immer mehr Leute in hohe Positionen kamen, die eben keine akademischen Berufe hatten. Und dann kam so eine Proletarisierung quasi in Gang, was ich überhaupt nicht abschätzig meine. Es war nur eben dann keine Professorenpartei mehr. Es waren ganz andere Persönlichkeiten an der Spitze auf einmal.
Jetzt haben Sie, Justus Bender, erklärt, dass doch am Anfang das sehr familiär, sehr vereinsmäßig zuging und das Internet sehr wichtig ist. Das unterscheidet die AfD ja schon von anderen Parteien. Ich erinnere mich, bei den Grünen in den 80er Jahren gab es sehr, sehr viele Bürgerinitiativen, die auch sehr aktiv waren, die Boykotte, Blockaden organisiert haben und die sich irgendwann kannten. Und das waren dann sehr viele, die sehr gut vernetzt waren. Bei der SPD war das dann die Gewerkschaft. Das ist doch erstaunlich, dass sich da innerhalb von 3 Jahren so etwas gebildet hat. Also ist das schon eine Partei neuen Typs, könnte man das sagen?
Ja, es ist also eine Partei, die nicht fußte auf schon bestehenden Strukturen, wie Sie das eben sagten bei den Grünen. Und es ist vor allem eine Partei, die eben ohne das Internet gar nicht denkbar wäre und die auch nur deshalb in dieser hohen Geschwindigkeit sich bilden konnte und austarieren konnte, eben weil die modernen Kommunikationsformen das ermöglichen. Ich habe aus Erzählungen mal gehört, dass bei der Gründung der Grünen das Faxgerät eine große Rolle spielte. Also die Funktionäre faxten sich dann ihre Papiere hin und her, aber es ist natürlich nichts gegen Facebook-Foren, Twitter, E-Mail und diese ganzen moderneren Formen.
Bei den anderen Parteien gibt es ja dann noch eher vertikale Strukturen, wo man sagen kann, bei den Grünen oder auch bei den Sozialdemokraten, an der Basis, die sind immer ein bisschen radikaler. Und je weiter es zur Spitze geht, bis irgendwann zur Parteispitze, da wird es dann immer ein bisschen staatstragender. Gibt es auch so vertikale Differenzen bei der AfD?
Ja, das ist interessant. Die gibt es eigentlich nicht so in der AfD. Also es ist weder so, dass die Parteispitze, also wenn man dann an jemanden denkt wie Björn Höcke, den thüringischen Landesvorsitzenden, der immer recht radikale Dinge sagt, dass der dann radikaler ist als die Basis und die sozusagen mitzieht. Aber man kann auch andersherum nicht sagen, dass die Basis radikaler ist. Es ist tatsächlich so, dass, weil die Partei so jung ist, dass die Vertreter der Parteiführung immer noch sozusagen aus den Reihen der Basis heraus gewählt wurden und noch aus dem gleichen Material bestehen, also noch die gleichen Überzeugungen haben wie die anderen Parteifreunde dann.
Als Journalist von der FAZ, der regelmäßig berichtet, sind Sie wahrscheinlich vielen, nicht nur den Funktionären, bekannt.
Ja.
Mittlerweile, wie ist die Reaktion, wenn Sie da hinkommen? Denken Sie, da kommt der Justus Bender von der FAZ wieder. Was können wir dem jetzt, die Artikel haben wir doch gelesen, jetzt sagen wir dem mal unsere Meinung. Also sind Sie dann auch Lügenpresse oder ist es anerkannt, dass Sie ja eigentlich nur sachlich berichten?
Ja, also ich hatte neulich ein Erlebnis, da hat die ENF-Fraktion, also die europäische Fraktion, in der auch der AfD-Abgeordnete Markus Prezell Mitglied ist, die hatten einen Kongress veranstaltet in Koblenz, zu dem Marine Le Pen kam, Gerd Wilders und Frauke Petry. Und Herr Prezell hat mich dann in der Rede persönlich begrüßt als einzigen Journalisten, so ein bisschen hämisch, und die Reaktion des Publikums war dann zu skandieren: Lügenpresse, Lügenpresse an meine Adresse. Also das passiert häufig. Natürlich kann jeder seine Meinung sagen. Ich muss dann halt immer aufpassen, dass ich mich nicht verheddere in solchen Diskussionen, weil ich ja tatsächlich dort bin, um meine Arbeit zu machen, und ich kann da nicht so viel jetzt diskutieren. Ich muss dann tatsächlich die journalistische Arbeit machen.
Legt sich das dann auch wieder, oder ist es dann, wenn Sie auch einige Stunden da sitzen und zuhören, kommen dann auch noch kleinere Anfeindungen, oder ist es dann mal einmal die Aufregung und dann ist es vorbei?
Also ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn man mit den Leuten redet, das eskaliert nie. Die sagen ihre Meinung und dann ist es auch wieder gut. Also man muss sagen, man muss keine Angst haben, oder es ist auch nicht so ganz schlimm. Also das legt sich dann wieder sehr schnell. Ja.
Kommen wir mal zu unserer ersten Musikpause. Sie, Justus Bender, haben sich drei Stücke ausgesucht, die eigentlich alle optimistisch sind, die teilweise richtig fröhlich sind. Rio Reiser ist dabei, Wolf Biermann oder dann zum Schluss Bob Marley. Das ist dann nochmal richtig zum Chillen. Let's Get Together and Feel Alright. Das sind alles so Wohlfühllieder. Das ist das vielleicht ein Gegenpunkt? Also legt sich dann auch die Beschäftigung mit der AfD manchmal aufs Gemüt, dass sie dann sagen, so, jetzt muss ich mich entspannen, jetzt suche ich mir was Schönes, was Fröhliches raus?
Ja, ich dachte also, man muss sozusagen einen musikalischen Kontrapunkt setzen zu dem ernsten Thema, über das wir hier reden. Und es ist in der Tat so, dass es hilft, wenn man das muss man gar nicht durch Musik machen, aber wenn man in dieser aufgeheizten politischen Debatte manchmal einen Schritt zurückgeht und sagt, jetzt regen wir uns doch mal alle nicht so auf und beschimpfen uns nicht gegenseitig, sondern nehmen wir es doch auch mal mit Humor oder entspannen uns ein bisschen, und dabei helfen vielleicht solche Lieder auch.
Das erste, das Sie sich ausgesucht haben, ist von Rio Reiser. Das heißt Alles Lüge, aber das ist keine Anspielung auf Lügenpresse. Ich habe mir den Text auch nochmal durchgelesen. Das ist eigentlich ein sehr unpolitisches, ein sehr ironisches Lied. Also Rio Reiser von Tonsteine Scherben, der alten Anarcho-Band aus den 70er Jahren der Bundesrepublik, aus den linken Jahren. Aber das ist aus dem ersten Soloalbum, wo er auch den König von Deutschland gesungen hat. Also das ist ein eher unpolitisches Lied, würden Sie auch sagen?
Ja, also ist natürlich völlig unpolitisch. Ich dachte nur, der Titel und auch der Inhalt des Textes ist sozusagen, man könnte es heute verstehen, als eine ironische Reaktion auf den Lügenpressevorwurf, weil er ja darüber singt, dass alles gelogen ist und überhaupt, man kann niemandem mehr trauen, und man merkt aber, dass er das nicht so ganz ernst meint. Und ich hoffe auch immer, dass AfD-Anhänger, die mir vorwerfen, ich würde meine berufliche Zeit mit Lügen verbringen, dass die auch manchmal merken, dass es vielleicht nicht ganz so stimmt und das vielleicht auch mal ein bisschen lockerer sehen. Ne?
Hören wir also Rio Reiser und Alles Lüge.
52 Wochen schafft. Es ist wahr, dass das Ausland viel mehr Ausländer als Deutsche hat. Es ist wahr, dass die Sonne nicht um die Erde und der Mond.
Das war auf dem Wunsch von Justus Bender Rio Reiser mit dem Song Alles Lüge. Das war, wie ich mal nachrecherchiert habe, das Auftaktlied eines Konzertes, das Rio Reiser Ende der 80er Jahre in der DDR gab. Er war auf Einladung der FDJ dort und Alles Lüge, das wurde damals sicherlich sehr, sehr leicht in den letzten Monaten der DDR dekodiert, auch wenn es ein eher ironisches und eher unpolitisches Lied ist. Insofern die Frage an Justus Bender, ob das dann vielleicht auch ein bisschen die Sehnsucht ist nach einer Zeit, in der es noch ein bisschen zwar revolutionär, was Deutschland angeht, aber doch ein bisschen friedlicher zugeht. Denn wenn man sich heute nochmal, sagen wir, auf YouTube ein paar Clips anschaut, wo Rio Reiser dann saß und geredet hat, das war ein sehr freundlicher, netter Typ. Da war das gesellschaftliche Klima noch nicht so vergiftet wie heute, wo ein Herr Höcke da rassistische und sonst unerfreuliche Stellungnahmen abgibt. Also so ein bisschen Sehnsucht nach einer Zeit, die noch ein bisschen friedlicher war?
Ja, also ich habe schon eine Sehnsucht nach einer Zeit, in der es zwar hoch herging natürlich immer, aber in der das im Parlament stattfand. Also ich habe mir mal ein altes YouTube-Video angeschaut, wo, glaube ich, Helmut Kohl Herrn Wehner von der SPD anbrüllte, Ihre Republik ist nicht meine Republik und solche Dinge. Und dann gab es einen Rieseneklat und natürlich Schreiereien, aber das passierte eben im Parlament. Und momentan mit populistischen Bewegungen in Westeuropa und auch den Vereinigten Staaten kommen Gedanken eher zum Tragen, in denen es um eine Schwächung der Parlamente geht und in denen nicht mehr der Streit im Parlament ausgefochten werden soll, sondern es soll dann das Volk selbst entscheiden, es soll Volksentscheide geben. Ich vermisse den lebendigen Parlamentarismus eigentlich in der Vergangenheit.
Ja, das war ja noch die Zeit, wo es auch eine richtige Opposition gegeben hat. Also Kohl und Wehner, die haben sich ja richtig gekeilt. Das war ja auch dann noch richtig Gefetze. Das führt dann zu einer Frage, denn in Ihrem Buch Was will die AfD? Sagen Sie auch, man muss den Namen Alternative eigentlich ernst nehmen. Also Alternative für Deutschland. Denn Alternative, da ist man ja schnell bei der Opposition, die es nicht mehr gibt. Siehe Große Koalition, die es ja informell in vielen Punkten auch schon gegeben hat. Mhm. Und das war ja das Wort von Margaret Thatcher damals. There's no alternative. Mhm. Das ist ja in vielen oder in den etablierten Bereichen ist es ja Wahrheit geworden. Es gibt ja keine Alternative mehr.
Ja.
Also ist so ein bisschen die Sehnsucht nach der Alternative, die da aufgenommen wird. Es gibt keine Opposition mehr. Irgendjemand muss das doch machen, diesen Job.
Ja, ich denke, also die AfD hat sich gegründet auch deshalb, weil wir natürlich jetzt schon lange eine große Koalition hatten mit einer kurzen Unterbrechung in Deutschland und weil das einfach den Diskurs ein bisschen lähmt und es dann nicht mehr so diese emotionale Sehnsucht nach einem fetzigen Streit, diese Sehnsucht nicht mehr befriedigt wird. Und da kann die AfD natürlich sehr leicht punkten, indem sie provoziert und dann so eine Lebendigkeit zeigt, die bei manchen Wählern gut ankommt. Das ist sicher so, ja.
Wobei die Frage dann wäre, warum dann ausgerechnet rechtspopulistisch eine Alternative gesucht wird. Denn üblicherweise ist die Alternative ja dann auf der anderen Seite. Wenn Margaret Thatcher sagt, there is no alternative, dann war das ja kein sozusagen Arbeitsauftrag an die eigene Partei.
Das stimmt.
Das ist ja eher dann der Auftrag an die Opposition, doch bitte überzulaufen zu einer, sagen wir, Austeritätspolitik, neoliberalen Politik oder wie auch immer. Und dieser Arbeitsauftrag wurde ja sehr ernst genommen von den Sozialdemokraten, teilweise auch von den Grünen. Und die AfD kam ja auch 2013, 2014 auf, als es gerade sehr kritisch wurde in Fragen der Griechenlandrettung.
Ja.
Und da gab es ja auch im Mainstream eine große Kritik an der Großen Koalitionenpolitik, was die Niederwerfung Griechenlands und so weiter angeht. Also warum ist das dann nach rechts gegangen und warum gab es keine linke Opposition?
Ja, ich denke, weil die linke Opposition einfach schon besetzt war durch die Linkspartei und die Entwicklung der CDU hin zur politischen Mitte, die ja ganz bewusst gemacht wurde, die wurde der CDU dann zum Verhängnis, weil dann eben ein kleiner Teil von Nationalkonservativen am rechten Rand der CDU sich nicht mehr vertreten fühlte und dieser kleine Teil konnte dann sozusagen eine Schlagkraft entwickeln und die Sehnsüchte aufgreifen der Basis. Ja.
Sehen Sie da eine Konkurrenz auch zwischen, sagen wir, der Linken und der AfD, wenn Sie dann auf die Parteitage fahren? Beides ist Opposition, es gibt vielleicht hier und da eine Schnittmenge, was die Ablehnung von europäischer Politik oder Schäubles Finanzpolitik angeht.
Ja, gerade die Hinwendung der AfD, also weg von der Professorenpartei hin zur Arbeiterpartei, das ist jetzt auch im aktuellen Wahlkampfkonzept der AfD, spielt das eine ganz wichtige Rolle, dass man sich zu den weniger Verdienenden hinwendet. Und da ist natürlich eine, gerade im Osten Deutschlands, eine eindeutige Konkurrenzsituation zur Linkspartei, die ja auch sich hervortut in Person von Sarah Wagenknecht zum Beispiel durch eine Abschottungstendenz, also dass man das Nationale wieder betont und da sind sich ja dann Sarah Wagenknecht und manche AfD-Funktionäre sehr stark einig in dieser Frage.
Wie heterogen oder homogen sollten wir uns denn die AfD vorstellen?
Ja, extrem heterogen. Also nicht nur, dass bei der Gründung dann ganz viele unterschiedliche Menschen zusammenkamen. Wir hatten das schon besprochen, über das Internet haben die sich erst gefunden. Also dann gab es dann nationalkonservative ehemalige Mitglieder der CDU, aber auch ehemalige Mitglieder der Grünen oder der Linkspartei, wo man das, was man gar nicht erwarten würde. Ganz unterschiedliche Charaktere, ältere Menschen, auch viele jüngere Menschen. Also es ist völlig divers. Und was man jetzt beobachten kann, ist, dass sich das mit den Jahren erst so ganz langsam angleicht, dass die auch untereinander so ein bisschen besser miteinander können, dass man sich jetzt langsam kennt, dass man auch Freundschaften geschlossen hat und dass die Partei sich ganz langsam homogenisiert, aber das würde noch lange dauern.
Würden Sie denn sowas sagen wie die Frage an Justus Bender, die AfD ist eine rassistische oder demokratiefeindliche Partei per se?
Per se würde ich das nicht sagen. Da muss man immer schon, um fair zu sein, auch diejenigen sehen, die das dann verurteilen, wenn Herr Höcke zum Beispiel etwas Rassistisches sagt über das Fortpflanzungsverhalten von Afrikanern, das er dann implizit mit dem von Mäusen und Kaninchen verglichen hat. Da gibt es dann auch welche, die schütteln da nur mit dem Kopf in der AfD. Insofern ist das ein ganz komplexes Gefüge. Aber es gibt eben eine Tendenz in der AfD, das dann nicht ernst zu nehmen und das dann auch so gewissermaßen zu leugnen, dass das ein Problem ist, wenn Landesvorsitzende einer Partei sich rassistisch äußern.
Würden Sie denn sagen, dass die AfD auch so ein Sammelbecken für rechtspopulistische, nationalistische Strömungen aller Art ist? Ich habe ja auch aus Ihrem Buch dann ein Zitat, das Sie gefunden haben, mal rausgeschrieben. Loyal ist, heißt es da, wer bereit ist, für das Land, in dem er lebt, in den Krieg zu gehen und sich erschießen zu lassen. Also das sind ja so richtig martialische und auch militaristische Stellungnahmen. Also sind das rechte Wirrköpfe, die da jetzt ihr Forum gefunden haben?
Ja, also in dieser Mischung gibt es auch solche. Das Zitat, was Sie eben nannten, ist von Götz Kubitschek. Das ist ein neurechter Vordenker, der konservativen Revolution anhängt, die Weimarer Republik mit zum Fall gebracht hat. Und solche Personen, die gar nicht neu sind, die seit Jahrzehnten politisch aktiv waren, die haben jetzt das Gefühl, die AfD ist die Chance ihres Lebens. Und deswegen sind sie mit 150-prozentigem Einsatz dabei und haben dann auch oftmals eine höhere Durchsetzungskraft, weil sie eben seit Jahrzehnten auf diese Chance gewartet haben, als jetzt jemand, der in seinem Ruhestand nochmal dachte, jetzt will ich mich nochmal ein bisschen politisch engagieren, gehe ich mal zur AfD, mach da ein bisschen mit. Der hat dann natürlich nicht die Power wie Leute, die seit Jahrzehnten darauf gewartet haben, dass sich die politische Stimmung in Deutschland dreht und dass sie endlich zum Zug kommen.
Eine kleine Partei ist ja auch dafür bekannt, dass man relativ schnell aufsteigen kann. Mhm. Also dass es relativ leicht ist, Mandate zu bekommen in Kommunalparlamenten, Landesparlamenten, vielleicht sich ein Bundestagsmandat zu sichern, also ein bisschen an die Fleischtöpfe dran zu kommen.
Ja.
Ist das sehr ausgeprägt bei der AfD?
Ja, das ist sehr ausgeprägt und man kann eigentlich sagen, dass in der Anfangsphase, bevor Bernd Lucke, der frühere Bundesvorsitzende, die Partei verlassen hat mit vielen tausend anderen Mitgliedern, dass es damals noch echte Flügelkämpfe gab, also sozusagen einen linken und einen rechten Flügel, die sich zerfleischt haben. Aber seit diese Spaltung vollzogen war, gibt es keine Flügelkämpfe mehr. Es gibt nur noch Lagerkämpfe. Und es gibt vor allem Kämpfe zwischen denen, die Überzeugungstäter sind, also die wirklich ideologisch motiviert sind. Die müssen nicht mal rechtsradikal sein, die sind auch einfach nationalkonservativ oder sonst wie. Und solchen, die Glücksritter sind, so wird das oft genannt in der Partei, also die tatsächlich an die Töpfe wollen, die durchaus auch konservativ sind, aber die sehr flexibel agieren mit ihren Positionen, die mitunter auch verschuldet sind oder keine berufliche Perspektive haben und die eigentlich nicht mehr machen müssen, als zu einem Parteitag der AfD zu gehen, eine einigermaßen aufputschende Rede zu halten und dann haben sie eine Chance, ein Landtagsmandat zu kriegen, ein Bundestagsmandat und immerhin 8.000 Euro im Monat für die nächsten Jahre. Das ist durchaus motivierend dann.
Und es gibt auch die Möglichkeit, dann so eine Parteiinfrastruktur zu bilden. Man hat dann Jugendorganisationen, es gibt Stiftungen, über die man ja auch sehr einträgliche Geschäfte abwickeln kann, wo man auch einige Posten bekommt. Wie weit ist denn die AfD, die Frage an Justus Bender, von solch einer Entwicklung oder einer solchen Ausdifferenzierung einer Partei entfernt?
Das gibt's natürlich in vielen Parteien, dass Politiker da Nebentätigkeiten haben. Auch alle politischen Parteien haben Stiftungen, über die sie sehr viel Geld kriegen vom deutschen Staat. Es ist nur sozusagen eine Ironie, dass die AfD hier angetreten ist, gerade das zu kritisieren. Also es wird dann immer gesagt, die politische Elite in Deutschland bildet eine Kaste, die sich auf Kosten des Volkes bereichert und so weiter. Ja, auch mit Bundestagsabgeordneten, die Nebentätigkeiten haben, die ihnen sehr viel Geld einbringen. Und wenn man da mal nachschaut, wie das eigentlich bei AfD-Abgeordneten ist, da ist es eben gerade genauso. Die haben auch Nebentätigkeiten und die haben zum Teil noch Firmen, die sie nebenbei betreiben, wo man sich dann fragt, wann haben die eigentlich Zeit, sich mal um ihr Mandat zu kümmern. Es wurde jetzt eine Stiftung gegründet, der AfD, die dann, sobald die AfD zwei Legislaturperioden im Bundestag wäre, sehr viel Geld einbringen würde. Die Partei hat Goldbarren verkauft, um eine Gesetzeslücke auszunutzen, die sicherlich nicht im Sinne des Parteiengesetzes war, die aber möglich war, um noch mehr Geld zu kriegen für sich vom deutschen Staat. Also es ist schon eine große Geschäftstüchtigkeit zu beobachten, die vor allem deshalb auffällig ist, weil eben die Partei so stark anderen diesen Vorwurf macht.
Gibt es darüber Debatten, dass zum Beispiel die Basis sich beschwert und sagt, also ihr wollt doch nur das, was die anderen Parteien auch machen? Oder ich erinnere mich, bei den Grünen natürlich waren das erbitterte Debatten und wurde genau aufgepasst, welcher Funktionsträger sich da vielleicht was unter den Nagel reißt. Ja. Und es wurden zum Beispiel dann Regeln erlassen für Abgeordnete, es musste rotiert werden, damit einer nicht allzu sehr in den Genuss von Privilegien gekommen ist. Mhm. Also man hört als normaler Zeitungsleser nicht, dass es bei der AfD so etwas gibt.
Den Eindruck habe ich auch nicht. Also ich als Reaktion auf einen Artikel, in dem dann Nebentätigkeiten von AfD-Abgeordneten mal thematisiert wurden, kam immer nur aus der Partei, warum schaut man sich denn jetzt die AfD an? Bei den anderen ist das doch genauso. Es wurde dann nicht reflektiert, dass die AfD ja gerade doch das ändern wollte. Ich habe auch schon mit Personen gesprochen, die an dieser Stiftung beteiligt sind, der AfD-Stiftung, die sich Erasmus-Stiftung nennt. Und die meinen tatsächlich, das ist ein Dilemma, es ist tatsächlich inkonsequent, was wir hier machen, aber solange es die anderen Parteien auch machen, müssen wir uns auch diesen Vorteil sichern und da müssen wir mitspielen.
Also das ist kein Widerspruch, der in der Partei irgendwie diskutiert oder wahrgenommen werden würde.
Nicht wirklich, nein.
Nicht wirklich. In Ihrem Buch haben Sie auch ein Gedankenexperiment, also was ist, wenn die AfD mal die Politik bestimmt? Und aber bevor wir dann dieses Experiment vielleicht mal ein wenig durchspielen und darüber reden, lassen Sie uns noch ein wenig Musik machen. Wolf Biermann, Du lass dich nicht verhärten, aus seinem berühmten Kölner Konzert. Das war 1976, das war der Anlass damals für seine Ausbürgerung, denn er hat ein paar Frechheiten sich erlaubt, die ihm dann die Rückkehr in die DDR verunmöglicht haben. Warum haben Sie sich für Wolf Biermann entschieden?
Ja, weil es ein Lied ist, das auch appelliert daran, sich sozusagen nicht entmutigen zu lassen und auch nicht dem Hass beizugeben, also nicht einfach mitzumachen, sondern auch fröhlich zu sein und nicht zu hart zu werden. Und deswegen fand ich das sehr passend.
Also das ist die Live-Version, Du lass dich nicht verhärten, auf den Wunsch von Justus Bender von Wolf Biermann.
Ja, die guten Leute brauchen auch manchmal ein paar gute Leute. Und die Ermutiger, die brauchen auch Ermutigung. Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit.
Wolf Biermann, Du lass dich nicht verhärten, auf den Wunsch von Justus Bender. Ja, das war noch damals die rote Zeit, dann irgendwann ist es die grüne Zeit von Wolf Biermann geworden, der dann für die Grünen Gor Leben soll Leben gesungen hat und anderes. Mittlerweile hat er einen anderen Weg genommen. Du lass dich nicht verhärten, lass dich nicht verbittern, singt er. Haben Sie den Eindruck, dass er sich selber daran gehalten hat? Also ich würde da manchmal zweifeln, wenn man seine politischen Aussagen sich heute anhört.
Ja, er redet ja oft dann über früher, wenn er heute spricht, aber er hat zumindest immer mit diesem Lied dann zumindest anderen Mut gemacht, sich nicht verbittern zu lassen, vielleicht auch, wenn er selbst eine gewisse Bitterkeit gespürt hat. Und er hat ja auch mal gesungen, nur wer sich ändert, bleibt sich treu. Daran hat er sich auch gehalten, weil er ja, glaube ich, früher sich als Kommunist bezeichnet hat. Dann hat er mal für die Grünen geschwärmt und dann habe ich mal ein Interview gelesen, gewesen vor einigen Jahren, wo er dann meinte, er würde jetzt CDU wählen, was ich eine bemerkenswerte Entwicklung fand. Und amüsant fand ich auch, dass der Bundestagspräsident Norbert Lammert neulich mal sagte, er sei ein sehr großer Wolf-Biermann-Fan, also sozusagen die Fronten von früher aus dem 20. Jahrhundert, die gibt es heute gar nicht mehr so.
Sie gehen jetzt sehr viel auf AfD-Veranstaltungen. Wird da eigentlich auch Musik gespielt? Bei der SPD weiß man, da wird irgendwann die alte Hymne gesungen, da werden so ein bisschen die Arbeiterlieder hin und wieder rausgekramt. Ich vermute, das wird heute noch genauso sein, dass man Brüder zur Sonne, zur Freiheit oder was auch immer singt. Ist die AfD ein bisschen musikaffin oder ist da gar nichts?
Ja, meistens geht es um die deutsche Nationalhymne dann. Und ich habe mal einen Streit mitbekommen auf einem Bundesparteitag. Da stellte ständig jemand einen Geschäftsordnungsantrag. Man solle doch die Tagesordnung bitte ändern, weil er wolle jetzt endlich die deutsche Nationalhymne singen. Und dann der Mann stand immer wieder auf und die Tagungsleitung war schon amüsiert. Also die Nationalhymne wird gesungen. Ansonsten gab es mal einen sehr modernes Rap-Lied, glaube ich. Ich glaube, das war im Europawahlkampf. Da hatte dann irgendwie jemand versucht, ein modernes AfD-Lied zu schreiben, aber das hat sich nicht so wirklich durchgesetzt in der Partei.
Kommen wir vielleicht mal ein bisschen auf die anderen Programmpunkte der AfD zu sprechen. Es ist ja immer viel die Rede von der Flüchtlingspolitik oder wenn der Herr Höcke wieder rassistische Sachen von sich gibt. Aber das ist ja ein breiteres Programm, das Sie mittlerweile sich gegeben haben. Also man kann was zur Gesundheitspolitik, zur Frauenpolitik, zur Umweltpolitik sich raussuchen. Was ist da alles im Angebot? Ist das ein Sammelsurium oder sehen Sie da ein in sich konsistentes Programm?
Es ist vor allem so, dass die Partei sich immer sehr stark auf ein Thema fokussiert hat. Also erst war es die Eurokrise, dann waren es die Flüchtlinge und jetzt ist es der Islam als Ganzes. Und trotzdem hat die Partei ein sehr breites Programm, aber man merkt vielen Programmpunkten an, gerade dann in so Randbereichen, Umweltpolitik oder auch Fischereifangquoten in der Nordsee, die auch thematisiert werden, dass das einfach stiefmütterlich behandelte Themen sind und dass sich nicht wirklich so viele Leute damit befasst haben, sondern es gibt dann Bundesfachausschüsse, in denen wird das dann diskutiert und dann gibt es einen, der hat da eine Idee im Bereich sowieso, dann kommt das halt ins Programm, aber eigentlich wollen schon die allermeisten in der AfD über Islam reden, über Gender, über Flüchtlinge und auch ein bisschen noch über die Eurokrise, aber das immer weniger.
Das Stichwort Muslime, Islam, wie bedeutend ist das in der AfD? Hält das zusammen? Ist das so ein Kit für die Partei?
Das wird immer mehr zu einem Kitt. Also nach dem Abflauen der Flüchtlingskrise, die Zahlen sind ja runtergegangen, die Balkanroute wurde geschlossen, da wurden ganz bewusste Entscheidungen getroffen, auch in der AfD-Führung, dass man sagt, jetzt müssen wir das Islam-Thema spielen, weil das Islam-Thema bleibt uns erhalten. Es gibt viele Muslime in Deutschland, da kann man immer drüber reden. Und ich denke, das wird ein Thema sein, das die AfD dann sehr stark beschäftigen wird in den nächsten Jahren.
In dem Buch von Justus Bender über die AfD wird auch mal durchgespielt, wie es denn nun ist, wenn die AfD, sagen wir mal, den Kanzler stellen würde. Vielleicht mal einen Schritt zurück. Erst inwieweit ist die Partei überhaupt darauf vorbereitet, irgendwann mal politische Entscheidungen treffen zu müssen in den nächsten Jahren, wenn sie vielleicht mal aus welchen Zufällen, Gründen oder in wie vielen Jahren auch immer mal in politische Verantwortung in Ministerien berufen wird? Weil was Sie über das Programm gesagt haben, das ist ja alles sehr unausgegoren.
Das ist eine sehr interessante Frage, weil es da vor allem auf die Personen ankommt. Es müsste ein Personal geben in der AfD, ganz unabhängig von ideologischen Fragen, das einfach geeignet ist für Ministerämter. Und gerade was das Spitzenpersonal angeht, kann man eigentlich momentan eher eine Erstarrung beobachten. Also das sind immer die gleichen Namen ganz vorne und die bleiben auch dort und es gibt keinen Wechsel und die, die an der Spitze sind, zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie sehr gut darin sind, zu provozieren, laute Reden zu halten, auch einen Saal ein bisschen aufzuputschen, aber diejenigen in der Partei, die geeignet wären, jetzt ein Landesministerium zu führen, die werden zumindest momentan noch nicht belohnt für ihre Sachkenntnis. Ganz vorne sind immer die lautesten und wenn das so bleibt, würde die AfD ein richtiges Problem kriegen, wenn sie in einer Koalition wäre.
Ja, wird dann auch zum Beispiel dort reflektiert, was in Amerika, gerade in den Vereinigten Staaten passiert? Weil da kann man ja beobachten, dass Menschen in politische Ämter berufen wurden, die dafür nun nicht sonderlich geeignet sind, auch was die Ministerien angeht. Und entsprechendes Chaos zur Folge haben, weil die sich mit ihren Institutionen, mit ihren Ministerien, mit der Politik gar nicht auskennen und gar nicht wissen, auf welche Aufgaben sie dann reagieren müssen.
Das ist interessant. Also in der AfD wird Trump schon verteidigt und es wird dann, wenn in deutschen Medien kritisch über Trump berichtet wird, wird das auch wieder als Beweis gesehen, sehen, wie voreingenommen die deutsche Presse ist. Aber es ist schon im Vergleich relativ still. Viele in der AfD merken auch, sowas wie Trump kommt in Deutschland nicht gut an. Und so wollen wir auch nicht sein. Und wir wollen nicht so über Frauen reden. Also es gibt schon noch eine gewisse Distanz zu Trump und auch eine Sorge vielleicht in der AfD, dass viele Deutsche jetzt am Beispiel der Vereinigten Staaten sehen, was eigentlich alles mit einer Demokratie passieren kann, dass viele sich dann vielleicht abwenden von der AfD. Sie sinkt ja auch in den Umfragen, ohne dass es dafür einen nationalen, inländischen Grund gibt. Das könnte mit Trump zusammenhängen, dass viele Angst kriegen vor solchen Experimenten.
Also doch ein wenig Schrecken vor dem, was sich da recht zusammenbrauen könnte.
Ja, ja.
Haben Sie dann auch in der Redaktion oder auch für sich dann die Frage diskutiert, ich vermute natürlich, wie gehen wir jetzt mit dieser Partei um, nicht nur wenn es da rassistische Entgleisungen gibt, sondern auch was den Alltag angeht, dann weil es ja eine Riesendebatte, sollen wir sie entzaubern, sollen wir sie vorführen, laden wir sie ein in Talkshows, lassen sie reden, sollen wir sie ignorieren, also es sind ja unterschiedlichsten Angebote, was würden Sie sagen?
So wird gar nicht so richtig geredet, es wird über die Relevanz immer diskutiert, also es wird jetzt nicht gesagt, wir wollen denen schaden oder wir wollen denen helfen, weil das ja gar nicht, ist nicht meine Aufgabe, ist auch nicht die Aufgabe der FAZ, sondern wir müssen wissen, ganz Deutschland redet über diese Partei, dann müssen wir einen Artikel darüber machen. Und wenn die Aufmerksamkeit der Partei hilft, dann sind uns die Hände gebunden. Wir müssen über das berichten, was die Leser umtreibt, wir müssen die Leser informieren und wenn die sich alle für die AfD interessieren, dann wird es auch viele Artikel geben darüber. Und alles andere kann man im Grunde nicht beantworten, dann müsste man seine Rolle verlassen als Journalist, dann wäre man auf einmal Aktivist und nicht mehr einfach nur der Berichterstatter, der Beobachter.
Manchmal habe ich den Eindruck, so einige Statements werden auch mal rausgehauen, um den Medien so ein Stöckchen hinzuwerfen, um auch in der Gewissheit, dass da schon einige drüber springen werden.
Ja.
Also Frau Petri macht das ja, glaube ich, hingebungsvoll immer mal wieder, als sie mal gesagt hat, der Begriff völkisch solle nicht negativ konnotiert sein. Oder als sie über den Schießbefehl an der Grenze resonierte. Sind das kalkulierte Provokationen, weil man weiß, gut, da springen alle drauf an, da kriege ich wieder Aufmerksamkeit in der Presse? Und wäre es nicht dann auch mal ein schöner Gedanke, wenn das mal verläppert und wenn das keiner aufnimmt?
Ja, also da bewerte ich immer die Relevanz, wenn jetzt ein Landesvorstandsmitglied der AfD irgendetwas sagt und es ist aber sonst weiter nichts passiert, dann kann man manchmal sagen, da muss jetzt nicht eine bundesweite Berichterstattung drüber stattfinden, weil wenn jemand von der FDP oder der CDU auch nur irgendwas sagt, dann müssen auch nicht gleich alle aufspringen. Also da muss man immer die Relevanz bewerten und es gibt absolut kalkulierte Provokationen, das merkt man dann auch an der Bereitschaft der AfD-Funktionäre sofort darüber zu reden, ja, und die gehen dann sofort ans Telefon und wollen nochmal erklären, warum sie das richtig finden, das so gesagt zu haben. Andererseits gibt es auch dann ganz komplexe Situationen, also dass Frauke Petri den Begriff des Völkischen positiv besetzen wollte, das kann eine gezielte Provokation gewesen sein, um Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu erringen. Ich halte es aber für wahrscheinlicher, dass es eine gezielte Provokation war, um den rechten Flügel der Partei für sich zu gewinnen, der sich in der Hand ihrer Gegner befindet. Also sie hat dann in einer Zeit immer wieder solche Sachen gesagt und ich glaube, dass sie wollte innerhalb der Partei Wahlkampf machen für sich selbst, um sich ihre Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl zu sichern. Also oft gibt es eine viel komplexere Gemengelage, die man von außen gar nicht so mitkriegt.
Also da werden dann auch die Medien benutzt, um innerparteilich mal über Bande zu spielen, was in den anderen Parteien
Beispiel.
Ja eigentlich auch
genau.
Der Normalfall ist.
Ja, genau. Ja. Und da muss man immer schauen. Manchmal sind einem als Journalisten die Hände gebunden, wenn es einen Skandal gibt, der eigentlich nur aus heißer rhetorischer Luft besteht, aber ganz Deutschland redet über diesen Skandal. Dann kann man zwar sagen, das ist doch gar nicht relevant für tatsächliche Entscheidungen in Deutschland, aber dann muss man natürlich berichten, wenn alle drüber reden. Ne?
Ich würde gerne nochmal den Punkt Glaubwürdigkeit der Funktionäre oder auch Glaubwürdigkeit von eher prominenten Mitgliedern in der Partei besprechen wollen. Denn in Ihrem Buch hatte ich den Eindruck, dass so etwas wie Glaubwürdigkeit innerhalb der Partei eigentlich keine große Rolle spielt. Sie können mich gerne korrigieren. Wenn da zum Beispiel gegen Muslime geredet wird, es wird nicht immer gefragt, ist denn auch Theorie und Praxis identisch? Sie haben, schreiben an einer Stelle, es gibt auch Parteimitglieder, die sind verheiratet mit einer Frau, die aus dem Islam kommt oder die islamisch gläubig ist, die Migrationshintergrund hat. Ist das kein Glaubwürdigkeitsproblem in der Partei?
Ja, seltsamerweise nicht. Also ich habe das schon öfter erlebt, dass Parteifunktionäre sagten, entschuldigen Sie, ich bin nicht ausländerfeindlich, meine Frau kommt aus dem und dem Land. Das ist dann natürlich also gar nicht der Rede wert. Es ist nur der Rede wert in einer Partei, die ja Deutschland eher abschotten will gegenüber Migration. der Widerspruch wird offenbar nicht so gesehen. Oder es ist tatsächlich so, dass bei vielen gar nicht sozusagen eine Ausländerfeindlichkeit im Vordergrund steht, sondern eher so ein Freiheitsdrang, der sich bezieht auf die Zumutung der Toleranz. Also dass das eingefordert wird von der Mehrheitsgesellschaft, wenn zwei Männer sich küssen auf der Straße, hat man nicht die Nase zu rümpfen. Und das ist nur als Beispiel. Und viele in der AfD würden dann nicht sagen, doch, ich will die Nase rümpfen, weil ich finde Homosexuelle schrecklich, sondern sie würden sagen, ich wehre mich gegen die Zumutung dieser Toleranz und ich bin nicht bereit, diese Toleranz mir aufoktroyieren zu lassen. Also das ist so eine ganz interessante Genese dieser Intuitionen in der AfD.
Nun stellen Sie, Justus Bender, in Ihrem Buch auch das Gedankenexperiment an. Was passiert, wenn die AfD mal an der Macht ist und mal endlich beschließen kann, was sie möchte und endlich das durchsetzen kann? Unsere Zeit neigt sich langsam dem Ende zu, aber das Szenario würde ich gerne von Ihnen noch ein wenig erzählt bekommen.
Ja, also man muss natürlich die Realität relativ stark zurechtbiegen, dass ein AfD-Politiker Bundeskanzler werden kann. Aber wenn es denn soweit wäre, würde man sicherlich in einem Land leben, das sehr stark geprägt wäre von einer sehr gefühligen Basisdemokratie, in der ständig Wahlkampf um Volksentscheide gemacht wird, also in dem ständig über das Internet und Kanäle dann Propaganda gemacht wird, auch von anderen natürlich auch, die dann gegen den Volksentscheid sind, und dass auf diesem Wege dann Entscheidungen getroffen werden können, die nicht so sehr auf rationalen Fakten basieren, sondern immer auf der Stimmungslage. Also wenn ein Terroranschlag passieren würde in Deutschland, hätte man sicher sofort den Vorschlag, einen Volksentscheid zu machen für ganz weitgehende Maßnahmen und würde vielleicht sogar eine Mehrheit bekommen, einfach weil die Menschen Angst haben. Und worum sich Deutschland dann dadurch bringen würde, ist ja gerade die Errungenschaft der repräsentativen Demokratie, in der Fachpolitiker rationale Entscheidungen treffen und das auf Fakten basiert machen und nicht abhängig von der jeweiligen Umfrage, die gerade im Umlauf ist. Dann,
haben ja. Sie die Perspektive irgendwann oder auch die Fantasie, was muss passieren, damit ich vielleicht diesen Abschnitt meines Lebens hinter mir lassen kann und die AfD wie die Republikaner früher oder wie manche andere Splittergruppierungen, die man hochgeschossen ist, vielleicht dann wieder verschwunden ist?
Ja, es gab schon immer mal Phasen, da war die Partei recht langweilig und da habe ich auch eine gewisse Langeweile empfunden, wenn immer die gleichen Provokationen kamen und man dann denkt, ja gut, das habe ich jetzt schon mehrfach gehört. Also so Phasen gab es immer, die wurden dann nur immer wieder angefacht durch tatsächliche Entwicklungen der Partei, die sich dann abermals radikalisiert hatte oder so, und dann passierte wirklich was und dann wurde es wieder interessant. Also ich bin sehr gespannt, ob die Partei es schafft, langfristig 15% oder mehr zu erreichen in den Umfragen, weil sie hat das bisher bewegt sie sich nur in diesem Korridor und sie müsste sich eigentlich mäßigen, um bürgerliche Kreise zu erreichen, aber das gelingt ihr nicht, sondern sie macht eigentlich immer weiter auf diesem radikaleren Kurs. Und das wird die spannende Frage der Zukunft, glaube ich, ob es der AfD gelingt, sich zu mäßigen, sich zu bändigen und dann erfolgreicher zu sein, weil wenn sie das nicht tut, glaube ich, bleibt es bei diesen 10-15%, vielleicht auch weniger.
Gut, also Sie werden die AfD weiter beobachten und wir werden weiter lesen, was Sie darüber schreiben. Ja. Also herzlichen Dank für das Gespräch,
Herr
Justus Bender. Zum Schluss noch eine Musik, eine etwas sehr versöhnliche Musik, eine, wenn wir sagen, chillige Musik. Bob Marley, One Love, Let's Get Together and Feel Alright. Also was, warum das Faible für Bob Marley? Warum haben Sie sich Bob Marley ausgesucht?
Auch den habe ich schon immer ein bisschen gehört und ich habe ja, wie wir schon besprochen haben, nach Liedern gesucht, die so ein bisschen eine harmonischere Stimmung schaffen, und das ist dann sozusagen der Ausklang nach einem langen Gespräch über die AfD, dass man vielleicht wieder ein bisschen runterkommt dann.
Also runterkommen mit Bob Marley. Herzlichen Dank an Justus Bender. Das war die Sendung Doppelkopf für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Mario Scala.